Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
So, ich drücke jetzt hier mal auf Rekord. Ja, stimmt, das ist der Trump.
Ja, Canon. Dass
so jemand Präsident wird.
Canon ist ja wieder komplett zurückgerudert.
Ja.
Die haben ja. Also, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Canon ihre Spiegelreflexkameras, also keine mehr erzeugt. Und das war halt eine Aussage von einem Canon-Mitarbeiter.
Okay.
Und jetzt habe ich bei ValueTech News, hat er aber erzählt, dass jetzt ganz offiziell Canon selber, also wahrscheinlich der Pressesprecher von Canon selber gesagt, dass das so nicht stimmt. Also es wird, dass es nie wieder eine, also dass es nie wieder eine DSLR von Canon gibt, das stimmt so nicht.
Okay.
Also,
die haben wahrscheinlich die letzte Folge Podcast gehört.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und
so einen Einfluss haben wir auf die Kamerawelt.
Weißt du, die von Canon Japan.
Mhm. Ja.
Und war die ja so gut im Deutschen, ne? Also geschichtlich gesehen auch. Jedenfalls weiß ich jetzt, also sie haben aber nichts Spezielles gesagt. Sie haben jetzt nicht gesagt, ja, wir machen jetzt die neue 5D Mark 5 oder so. Das haben sie nicht. Sie haben gar nicht gesagt, was da jetzt kommen mag. Ich kann mir aber vorstellen, dass die vielleicht noch so eine 950D, aber das glaube ich auch nicht. Also ich spekuliere, wenn auf eine neue 5D Mark 5, weil das ist ja jetzt mit die älteste Kamera. Und eine neue 6D lohnt sich auch nicht, finde ich. Also, ja, finde ich, also ich weiß nicht, ob sich das lohnt so. Aber auf jeden Fall wird es halt noch welche geben. Aber ich bin eher gespannt auf die spiegellosen APS-C-Kameras.
Ja. Ja, die APS-C haben sie doch schon spiegellos.
Ja, das ist ja die M-Reihe.
Ja, genau.
Die machen ja aber mit dem F-Mount.
Ah, okay.
R-Mount. Ja, genau. R, ja, oder RF.
F ist Nikon.
Oder das Sony? Ist Z. Das ist, oh Gott. Was sind Sony? Keine Ahnung. Der RF-Mount, ja, und, ja, also hier die M-Reihe stirbt ja damit ein bisschen aus. Aber die haben sie auch recht stark schleifen lassen, obwohl die ja, das sind ja im Grunde genommen sehr gute Kameras. Würde auch mal behaupten, auch gute, also für Film und Anfänger und Stills, also für Fotos, so, das ist halt schon gute, solide Kameras, aber sie haben halt nie viel mehr Objektive dafür rausgebracht. Mhm. Ja. Also das ist so meine Spekulation, dass die ausstirbt, sie jetzt APS-C im RF machen. Also das haben sie aber auch angekündigt. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt so eine spiegellose APS-C im Tausenderbereich oder so auskommt.
Okay.
Aber dann halt mit dem ganzen Autofokus-Kram mehr oder weniger, was sie jetzt in der R5 und 6 haben. Der ja verdammt gut ist. Wenn du mal vergleichst, ne, die R6 ist eigentlich eine 1D Mark III, nur nicht so groß. Aber es hat alles das Gleiche, den gleichen Sensor, den gleichen Prozessor, die gleiche Bildanzahl, also 12 Bilder die Sekunde mechanisch und 20 ohne. Mhm. Aber kostet halt einfach nur ein Drittel. Also ich verstehe nicht, warum man die so, also ich würde die R6 gar nicht so klein halten, weißt du? Also hätte auch teurer sein können, aber ich würde es gar nicht, dass sie teurer ist. Also weißt du, wie ich meine? Also dafür, dass sie so viel kann.
Ja, ja, schon. Also aber du hast halt vielleicht weniger technischen Aufwand, die zu bauen, weil du weniger Mechanik und so drin hast.
Ja, das weiß das ich ja nicht, keine Ahnung. Das glaube ich auch.
Ist aber halt trotzdem noch wahnsinnig teuer.
Ja, 2.300, 2.400 kostet gerade. Ja, aber auf die schiele ich schon ein bisschen ab, ne?
Auf die R6?
Mhm. Aber da muss halt erstmal was laufen. Und der Adapterring, der muss erstmal auch da sein. Aber ich glaube, man kann nur bestimmte kaufen oder so, keine Ahnung.
Du kannst doch alles an die R dran machen. Es gibt ja einen Adapter
von ja,
EOS R auf EF.
Ja, es gibt den Adapter, aber nicht zu kaufen. Ich muss jetzt noch mal gucken.
Und wieso gibt es den nicht zu kaufen? Ausverkauft oder was?
Ja, ausverkauft oder was?
Krass.
Ah, doch. Nehmen wir mal. Nee, das ist EF ESR. Okay, es gibt ihn doch wieder.
Okay. Dieses.
Aber es gab auch drei verschiedene. Ich glaube, ich hätte ja auch sowieso die teure Variante genommen. Weil dann hast du noch mal so einen extra Ring zum Einstellen. Den finde ich eigentlich so ganz geil, so ISO noch mal einstellen.
Ach, einen Ring zum ISO einstellen. Mhm. Aber die kann man sich doch, glaube ich, aber auch frei belegen.
Den kannst du frei belegen. Da kannst du alles Mögliche rauflegen. Das ist halt das Ding an der digitalen Kamera. Du kannst jeden Ring und Knopf einstellen, wie du möchtest.
Das ist halt schon gut.
Ja, ich müsste mir die mal leihen und mal im Studio damit arbeiten, weil ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halte, in den Sucher zu gucken und dann nichts zu sehen. Weißt du, wenn du im Studio bist, dann ist ja bei der Spiegelreflexkamera, kannst du ja jedenfalls noch sehen, auch wenn es relativ dunkel ist.
Ja, du kannst aber die Belichtungsvorschau ausschalten, glaube ich.
Ja, du kannst sie ja anpassen. So.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob mich das nerven würde, so, weil ich so faul bin.
Ja, was heißt anpassen? Du kannst sie komplett ausschalten, dann zeigt er dir immer ein Bild an, aber halt nicht wisst. Er macht ja so eine Belichtungssimulation auf dem Bild.
Mm, ja.
In der Regel. Das kannst du aber ausschalten.
Ah, ja, okay.
Und dann ziehst du durch. Es ist dann zwar total verrauscht, weil ISO hoch und so, aber es geht.
Ja, und das ist halt auch noch so ein Ding. Du, ich habe halt Bilder gesehen mit ISO 6400 und du siehst halt nichts. Das Bild ist fast wie ISO 100. Das finde ich schon echt krass.
Ja, wobei meine 5D macht da. Also, ich habe es ja jetzt letztes Mal getestet.
Ja, die schneidet auch sehr gut ab.
Nach aber der letzten Aufnahme war es, glaube ich.
Mhm.
Mit. Wie heißt sie? Hab den Namen vergessen. Hanna.
Mhm.
In Heilbronn in der Stadt.
Ja, das stimmt. Mhm.
Bei Nacht. Ja, am 2. Januar. Und die sind mit ISO 4000 und teilweise ISO 8000.
Oh, ja.
Und aber dafür sind die echt
echt gut, ne?
Echt schon gut geworden.
Aber hat die damals die Canon 5D die ganzen Buchstaben und Namen.
Mark 3, 2, ja. 1, 4,
ja, es 5. ist ja geil, welche, immer wenn die rausgekommen ist, die hat doch immer 3,5 gekostet oder so.
Ja, ich
also,
glaube.
Also wo sie frisch rausgekommen ist, so.
Ja.
Ich meine, jetzt ist sie ja ein bisschen günstiger, jetzt ist sie ja echt kaufbar.
Die 5D3, ja gut, die kriegst du auch nur noch gebraucht. Die 5D4 ist immer noch relativ teuer. Glaube ich.
Jetzt 2,80 gerade. Ungefähr.
Ja, aber ich meine, inzwischen ist spiegellos halt schon.
Der neue Bringer, ne?
Ja, dir kann halt kein Spiegel mehr kaputt gehen.
Und nachdem wir da auf Pech.
Nachdem wir da auf der letzten Hochzeit der Spiegel an der Leitkamera festgeklemmt ist und ich die dann komplett nicht nutzen konnte, ist es halt für mich jetzt auch schon ein Punkt, wo ich mir denke, okay, krass, wenn der Spiegel mal klemmt, dann klemmt er.
Mm,
und dann geht halt nichts mehr, ne? Das kann dir halt, da hast du bei einer spiegellosen eine Fehlerquelle schon ausgemerzt.
Das stimmt.
Also technisch gesehen, ne?
Ja.
Die Fehlerquelle auf der Rückseite der Kamera, die bleibt natürlich bestehen.
Ja, das stimmt auch.
Aber die Fehlerquelle in der Kamera, dass der Spiegel klemmt, ist halt weg.
Das stimmt, ja.
Oh, geil.
Was hast du gesehen?
Die kaufe ich mir. Eine 1D Mark IV für 504 Euro.
1D Mark IV gibt's doch gar nicht.
Steht hier dran. Mark IV. Gebraucht, 12 Monate Gewährleistung, 500 Euro.
Also eine 1DX oder was?
Ja.
Da gibt es nur die 3 war die letzte. Oder?
Da steht 4.
Oh, jetzt bin ich echt gerade hart verwirrt. Warte, da muss ich mal doch zu dem Kollegen. Und das da mal eingeben. Ist das die Mark 4 die letzte gewesen? Das war doch die 3.
Auf der Kamera, auf dem Bild von der Kamera steht Mark IV.
Aha.
Alter.
Schick mal einen Link, das würde ich gerne sehen.
Aber die sieht schon böse mitgenommen aus. Oh, er ist ziemlich ramponiert. Die ist ziemlich sehr ramponiert. Aber ist eine 1D. Für 500 Euro.
Ah, wahrscheinlich ist das noch so eine.
Okay, 172.966 Klicks. Die hat schon ordentlich Bilder auf dem Buckel.
Ah, okay. Das ist okay, es ist eine 1D. Es ist keine 1DX.
Ah, 172.000 ist schon krass. Ja,
kannst du den Auslöser neu kaufen? Viel Spaß, Alter.
Ja.
Da kaufe ich mir lieber was anderes. Ja, weiß nicht, die Großen machen mich gar nicht mehr so an.
Ich mag große so. Sachen.
Ja, weiß nicht. Ich finde es schon ganz geil, dass du einen Batteriegriff optional ranpacken kannst oder nicht.
Ja, ohne liegen die, also für mich gefühlt nimmer in der Hand. Also gefühlt ist ohne Batteriegriff blöd.
Mhm.
Blöd, blöd, blöd.
Blöd, blöd, blöd.
Ja, jetzt haben wir uns aber hier schon wieder 12 Minuten reingequatscht.
Ja, so ist es halt manchmal, ne?
Ohne Hallo zu sagen. Wie sind wir da hingekommen? Dass wir Canon so beeinflusst haben, dass wir jetzt doch wieder Spiegelreflexkameras bauen.
Ja, so krass sind wir.
Wir sind so krass.
Ja. Ja, sollten ja auch News, ich habe die News sozusagen verpackt in unser Intro. Oder in unser Gelaber. Ja. Aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Ein sehr spannendes Thema, was sehr viel, ich sag mal, in den letzten 2 Wochen in der digitalen Welt sehr viel diskutiert wurde, sag ich mal.
Ja, schon länger eigentlich, aber jetzt halt bei mir jetzt in den letzten Wochen aufgepoppt ist.
Mm.
So richtig.
Mm.
Und ich glaube, ich habe meine Frau gerade verärgert.
Wieso?
Ich glaube, ich habe einen Danksagungskartenentwurf zerstört.
Das
und zwar ausgerechnet den, den das Brautpaar wollte.
Das ist nicht gut. Dann musst du die Steuerung Z drücken für zurück.
Nee, das geht nicht, die Datei ist hinüber.
Ja, dann muss es aufs Backup zugreifen.
Das ist das Backup.
Dann hast du ein Problem.
Also wir haben ja hier bei uns zu Hause auf dem Netzlaufwerk die ganzen InDesign-Dateien, ja. Mhm. Und ich habe mir jetzt einen VPN-Tunnel gebaut, dass ich von überall aus darauf zugreifen, daran arbeiten kann. Und wollte im Studio die Datei so exportieren, dass ich die Karten bestellen kann. Und dabei ist InDesign abgeschmiert.
Mhm.
Und hat die Datei kaputt gemacht.
Okay, dann kannst du ja nicht wirklich was dafür.
Ja, sag das mal, Claudi.
Ja, du gibst ihm einfach die Sendung zum Nachhören und dann wirst du es schon erfahren.
Ja. genau. Aber zurück zum Thema. Wir wollten uns unterhalten über den Kunstmarkt. Ja, und zwar nicht den analogen, wie man halt kennt. Ich drucke ein Bild, ich hänge es an die Wand, irgendjemand läuft vorbei und kauft's.
Sondern über den digitalen Kunstmarkt.
Genau, über den digitalen Kunstmarkt. denn ich kann ja meine Bilder auch digital verkaufen.
Das ist korrekt. Da, also das gab es ja jetzt schon länger durch die ganzen Stock-Dinger, aber es gibt ja jetzt eine weitere Möglichkeit.
Genau, also ich sag's mal so, bei Stock ist es halt so, es gibt ein Foto in 1000 Ausfertigungen und jeder ist irgendwie, der sich im Stock gekauft hat, Besitzer von dem Bild. Ja? Und
aber nicht an den Rechten.
Und oder? Nicht an den Rechten. Ich glaub,
also nicht an allen. Nicht an allen.
Nee, also die Bildrechte, Urheberrecht ist ja auch nicht übertragbar.
Ja, genau.
So, genau, aber man hat, ist praktisch, man kauft das Bild im Stock und ist dann eben Besitzer dieses Bildes. Da gibt es kein signiertes Original, sag ich mal. Ja? Und im richtigen Kunstmarkt ist es halt so, die Original Mona Lisa ist und bleibt einfach mehr wert als jeder Nachdruck oder Nachbau der Mona Lisa. So, und wie erkennt man das Original? Das ist ganz einfach, man erkennt es erstens an der Unterschrift und an noch so ein paar anderen Sachen, wie die Tinte zusammengesetzt und so weiter und also die Farbe und Chemie. So weiter und so fort. Ne? Mhm. Also es gibt eben eine in Anführungszeichen Signatur, die das Bild kennzeichnet. Hätte ich jetzt mal so gesagt.
Ja, ich bin ganz Ohr.
Und die kennzeichnet es als Original. Und das Ganze gibt es auch jetzt digital. Und zwar ist das aufgekommen mit den ganzen Kryptowährungen. Zwar nicht mit Bitcoin, sondern mit der neueren Kryptowährung Ethereum oder wie man das ausspricht. Kurz ETH. Und genau, da auf der Blockchain vom Ethereum kann ich meine Bilder digital signieren lassen und das weist dann praktisch mein Bild als Originaldatei aus. Und macht somit unverwechselbar und nicht kopierbar, weil die Signatur, die das Bild kriegt, eben auch nicht kopierbar ist. Das heißt, es hätte den Status einer Original-Mona Lisa.
Ja.
So, da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen mit befasst und habe gesehen, dass da teilweise für stinknormale Porträts Unsummen bezahlt werden. Ja, also wenn man da mal ein bisschen guckt an dem NFT-Markt, also NFT nennt sich das Ganze dann, da gehen teilweise Bilder für 3.000, 4.000, 5.000 Euro, ganz normale Porträts. Also jetzt nicht mal hier irgendwie mit Titten oder so.
Ja.
Über den Tisch. Das ist schon krass.
Und da muss ich kurz dazwischen fragen. Die Werte, also wie die verkauft werden, ist das dann der direkte Verkauf beim Künstler oder ist das schon der Wiederverkauf?
Das ist sowohl, also es gibt, die werden praktisch gehandelt wie ein Kunstwerk im realen Leben, sag ich mal. Ne? Der Künstler verkauft es für Betrag X und der es gekauft hat, kann es dann für Betrag Y weiterverkaufen. Ja, und also ich habe jetzt teilweise gesehen, dass Bilder für der erste Verkauf für 3.000 Euro war und der nächste stand für 13.000 Euro. Also das ist schon, die Preissteigerung zwischen den einzelnen Verkäufen ist teilweise schon echt krass. Was halt aber auch darauf ankommt, wenn der entsprechende Künstler eine entsprechende Fanbase hat, ne? Dann werden die klar höher gehandelt. Ja, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Landschaftsaufnahme bei Nacht. Also die könnte durchaus auch von dir stammen.
Ja.
Die steht gerade drin für muss ich geschwind umrechnen, oder die wurde vor 4 Monaten verkauft für 1200 Dollar. Ja, einfach eine ganz normales Nachtaufnahme, Landschaftsaufnahme bei Nacht. Es ist nicht mal irgendwas Besonderes. Und die steht jetzt drin für 6.000 Dollar. Also man kann ja den Verlauf nachvollziehen. Das ist ja das Schöne, also wenn ich den NFT aufrufe, oder das NFT-Kunstwerk, sage ich jetzt mal, kann ich genau nachvollziehen, die einzelnen Verkäufe, wer hat es gekauft, zu welchem Preis, und wann. Mhm. Und kann dadurch dann eben auch die Wertsteigerung des NFTs beziehungsweise des Kunstwerks nachvollziehen. Und das ist schon nice. Ja, und damit habe ich mich jetzt so ein bisschen befasst. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer.
Ja, es ist aber... Jetzt kommt ja mein großes Aber. Mhm. Sagen wir mal... du machst jetzt im Laufe des Jahres, ich sage jetzt einfach mal, 10 Bilder. Oder es könnte ja irgendein Fotograf sein, der jetzt dieses Jahr 10 Bilder hochlädt als NFT. Mhm. Und verkauft er dann, sage ich mal, für insgesamt, lass mal gute Summe sein, 1.000 Euro, sage ich mal. Mhm. So Durchschnitts, was heißt Durchschnittsfotograf, aber nicht, die wenigsten werden ja damit pro Bild 1.000 Euro machen. So. Mhm. Und jetzt wird er, warum auch immer, berühmt, weil es ja in unserer Gesellschaft halt so geht. Ne? So zack, ja. Auf einmal berühmt. Und auf einmal sind diese NFTs scheiße viel wert. Also wirklich, wirklich, die sind jetzt, ja, ich übertreibe jetzt mal, 100.000 Euro wert. Der Künstler, der Fotograf, hat davon nichts. Der hat davon 0 Cent.
Doch, tatsächlich.
Geht ja, jetzt hau raus.
Ich kann, wenn ich den NFT erstelle und dann zum Verkauf anbiete, kann ich sagen, dass ich von jedem weiteren Verkauf, also im zweiten Verkauf, wird jedes Mal, keine Ahnung, 10% an mich gehen.
Ah.
Oder 0,5% an mich gehen. Also immer, wenn es weiter verkauft wird, kriege ich fleißig 0,5% oder 10% oder 20%, je nachdem, was ich halt angebe. Ne?
Ja, ganz klar. Du bekommst es aber in der Währung, ne? In dieser ETH.
Ich
kriege es
dann, genau, in der ETH. Währung, also in, ich sag jetzt mal Bitcoin, also in Kryptowährung.
Ja.
Und das kann ich mir dann entweder nachher in Euro auszahlen lassen oder einfach behalten und hoffen, dass die entsprechende Kryptowährung noch steigt.
Diese ETHs sind auch limitiert, ne? So wie der Bitcoin.
Genau.
Ja, okay, wollte ich nur wissen. Ja, alles klar.
Und also entweder ich behalte es dann als Wertanlage und es funktioniert und es vermehrt sich noch, oder ich lasse es mir eben gleich ausbezahlen. Das ist ja wie mit jeder Kryptowährung, ich kaufe mir Bitcoins, ich behalte und sie steigen, oder und ich behalte sie noch länger und sie steigen noch weiter, oder ich verkaufe sie dann und habe dann eben Pech gehabt, wenn sie weiter steigen. Genauso ist es auch mit ETH.
Ja, okay, das ist natürlich gut.
Ja.
Weil das ist ja auf dem richtigen Künstlermarkt ist das ja nicht so. Da verdient ja der Künstler nichts. Also wenn... Oh, ich habe den ganzen Namen wieder vergessen, weil ich habe da tatsächlich eine Dokumentation gesehen, wie das halt auf dem Künstlermarkt aussieht, weil der ist hochgradig gesteuert. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Kreis, der sagt, okay, das Bild ist so und so viel wert. Weil es gibt auch nur 5 Auktionshäuser, die jetzt wirklich, wo du jetzt teure Sachen verkaufst. Jetzt,
ja, ne? Sotheby's und so Gedöns, ne?
Genau, genau. Und wenn da halt ein Bild wieder versteigert wird, also vielleicht wird es beim ersten Mal für 10.000 verkauft und beim dritten Mal schon für 12 Millionen, dann hat der Künstler, der bekommt da ja von keinen Cent.
Ja.
Und was man ja ein bisschen ankreiden könnte, weil das ist ja der Wert vom Künstler, so. Ich meine, er könnte ja was Neues malen, so, aber mal abgesehen davon. Und um es kurz zu machen, aber ich kann euch, es ist, glaube ich, eine Arte-Doku, das heißt, ohne Werbung auf YouTube. Die ganzen Verkäufe und die ganzen Auktionen etc., es ist halt am Ende nur Geldwäscherei von reichen Menschen. Denn wenn halt ein gut betuchter Mensch für 1 Million ein Bild kauft, kann er 1 Million von der Steuer absetzen.
So, ja, das stimmt.
Und es ist halt noch ein ganz anderes System, die Stars Amerika, und ist ja auch ein bisschen anders wie hier. Aber so das System ist super in sich geschlossen, also die analoge Kunst ist gerade für sich halt extremst ein ganz, ganz kleiner Kreis, die sozusagen 100% Kontrolle haben über deine Kunst. So, wenn die sagen auf einmal, ja, nee, ist nichts mehr wert, dann tschüss. So. Und dann finde ich das aber jetzt gut, dass man beim NFT sagen kann, diese ganzen Buchstaben, das macht einen wahnsinnig. Das ist die Abkürzung ist Non-Fungible Token. So.
Genau.
Das ist für mich dann besser mal zu merken. So, und da finde ich das dann gut, dass du sagen kannst, okay, hier ist ein Bild, ich mache jetzt einfach nur für einen Zehner rein, so, aber wenn ich jetzt in einem Jahr berühmt bin und habe da halt 10% Wiederverkaufsmarge, dann ist es ja gut, weil dann nicht ja über den langen Zeitraum was, also Geld damit machen.
Genau.
Dann finde ich das schon sehr, sehr okay. Weil an sich ist das gleiche wie die analoge Kunst, dass das halt für einen Künstler indirekt interessant ist. Ja, dann nur was für Sammler. Tatsächlich gibt es das aber schon. Also ich habe halt auch einen Bericht über manchmal gucke ich mir so Basketballgeschichten an. Und das war im Laufe des letzten Jahres, da wurde schon mit NFL-Videoclips gehandelt. Mhm. Also weißt du was ich, irgendein Star, wir nennen ihn mal Michael, ja, macht halt einen Dank in irgendeinem Spiel zu irgendeiner Minute. Und von diesem Clip gibt es halt auch so eine Art NFT, also so eine Signatur,
ja,
dass der dann, das ist wie diese Kartenspiele, die es ja immer noch gibt, so Yu-Gi-Oh!, Magic und so. Und du hast dann die Signatur in diesem Video und mit denen wird dann auch gehandelt. Hey, es ist halt ein seltenes Video so. Aber du kannst diese ganzen Videos auch bei YouTube sehen, weißt du?
Ja, das ist aber ja, mit der digitalen Signatur bist du halt der legitimierte Besitzer dieses Videos.
Mhm.
Mhm. Sozusagen.
Ich find's interessant. Wie lange gibt es das jetzt mit den Fotos? Weil es ist ja.
Gibt's schon länger. Also NFT kann ich ja als Foto, es gibt Collectible, also es gibt so Trading Cards als NFT, sag ich mal.
Mhm.
Ne, das teuerste NFT-Foto ging, glaube ich, für 96 Millionen. Für 96 Millionen, das ist eine Collage aus verschiedenen Fotos.
Ah ja, das hast du mir geschickt, ne?
Ja, das ging für 69 Millionen US-Dollar und zwar im März 2021.
Das sind 180 Millionen kanadische Dollar.
Genau, das besteht aus 5000 zuvor im Internet veröffentlichten Einzelbildern. Genau, Mike Winkelmann war das, der die Bilder gemacht hat und auch die Collage daraus zusammengestellt hat für 69 Millionen. Das ist halt schon krass, ne?
Ich hoffe, er hat da auch eine Marge drauf.
Und das zweitteuerste NFT, das ist so ein Pixelart-Bild von einem Gesicht. Also Pixelart kennst du, das sind einfach so...
Ja, natürlich, weiß ich, was Pixelart ist.
Das ging für 11,7 Millionen.
Ach, krass. Das ist hart. Ja, das Ding ist, ich habe da ja halt auch ein paar Videos natürlich auch von gesehen, so, und es gibt halt dann auch welche, die sagen, ja, hier gibt es dann so NFT-Bilder, die computergeneriert sind. Halt irgend so eine Kartoffelgesicht, wo dann irgendwie so einfach nur gesagt wurde, okay, es gibt die und die Hüte, die und die Nase, die und den Mund, und der Computer hat das dann alles so zufällig generiert, zusammengewürfelt. Zack, hier habt ihr ein NFT.
Genau.
Sowas gibt es halt auch. Da sind dann halt viele, die sagen, ja, wo wussten da denn der Sinn so?
Und das wird tatsächlich für Tausende von Euros gehandelt, so ein Käse. Also da kann man wirklich sagen, dass es Käse ist, ne?
Also gegen die ganz, also gegen legites Foto, wo eine Person geplant, fotografiert hat, bearbeitet und macht dann NFT, sage ich ja nichts, ne? Das ist ja dann legit. Aber wie du es halt schon gut sagst, dass der Fotograf halt oder der Creator, sag ich mal, im Nachhinein halt auch Geld verdient, weil sonst sehe ich, für mich ist es dann nur Geldschieberei.
Also es gibt ja auch für NFTs für Spiele, für Computerspiele.
Ja,
also
echt? Ja.
Jetzt mal am Beispiel, also ich sage jetzt mal League of Legends, ne? Ich weiß ja nicht, ob es einen gibt, aber es gibt zum Beispiel für irgendeinen Charakter gibt es einen Skin. Und den gibt es nur einmal und das ist eben ein NFT. Wer den hat, kann mit dem Skin spielen und wenn jemand anders den will, weil der halt geil ist, dann muss er ihm den NFT abkaufen.
Ja, das habe ich auch schon gehört, so.
Und dass der Skin, sag ich mal, dem gehört, der ihn benutzt, das wird halt dadurch nachgewiesen, dass das Ding geprägt ist mit der digitalen Signatur. Also im Prinzip ist das so, non-fungible Token heißt ja nicht austauschbarer Token.
Das Token ist richtig gut übersetzt.
Genau. Ja, Münze, also nicht austauschbar. Also ich sag mal, ich habe jetzt so eine Pfandmarke.
Taler.
Ich krieg zu meinem Oktoberfest-Bierglas eine Pfandmarke mit und kann aber mein Bierglas mit jeder anderen x-beliebigen Pfandmarke zurückbringen. Ja, weil die untereinander austauschbar sind. Die Pfandmarke jetzt aber eine Prägung, die die Pfandmarke einzigartig macht, kann ich mein Bierglas eben nur mit dieser einen einzigen Pfandmarke zurückbringen, weil nur diese Pfandmarke mich als Besitzer dieses Glases ausweist. Ja, das heißt, sie ist nicht austauschbar.
Das mache ich eben
mit den Bildern. Ich signiere die Bilder oder ich präge die Bilder mit einer Signatur, Verschlüsselung, Code, was auch immer, das Bild dadurch nicht austauschbar machen, sondern als das einzige existierende, oder wenn es zwei oder drei sind, als die drei existierenden Originale ausweist. Und wenn ich dann irgendwann ein berühmter Künstler bin, dann heißt es, okay, die Originale sind jetzt einen Haufen Geld wert. Beispielsweise. Und damit wird eben wie auf dem Kunstmarkt oder an der Börse oder sonst wo spekuliert.
Wie ist deine Prognose oder wie ist dein Gefühl? Wie denkst du, wird sich das entwickeln? Ist natürlich jetzt ultra schwierig zu sagen. Also, ich meine, der Bitcoin hält sich jetzt auch schon wie lange? 5 Jahre?
Länger. Der gab es ja seit 2011 schon.
Ja, siehst du, das sind jetzt schon 11 Jahre. Also, ja, was hältst du davon? Was wird da so die Zukunft bringen?
Ich denke mal, das wird noch eine Weile weitergehen mit den ganzen Kryptowährungen und auch mit den NFTs. Wir werden es auf Dauer nicht mehr loswerden, weil es halt einfach, ja, du brauchst zu allem, was es analog gibt, brauchst du eben ein digitales Gegenstück. Und das ist jetzt eben das digitale Gegenstück zum analogen Kunstmarkt. So ist es halt. Ich habe da beim Bitcoin gesagt, den Scheiß braucht kein Schwein. Ja? Hätte ich damals 1-2 Bitcoins gemeint, wäre ich heute reich.
Ja.
Wenn ich heute sage, die NFTs braucht kein Schwein, ja.
Ja. Dann, aber du machst ja, sagen wir mal, als Künstler machst du halt dann Geld, wenn du halt einfach produzierst.
Genau.
Und als Geldwäscher, als Investor machst du halt Geld, indem du halt dann spekulierst.
Genau. Und die Künstler leben eben von der Spekulation. Was aber halt auch das mit sich bringt, wie auf dem analogen Kunstmarkt. Du musst für dich und deine Sachen Werbung machen, weil ich kann den NFT zwar erstellen und kann den online zum Verkauf stellen und ich habe vielleicht irgendwann Glück und stolpert einer drüber oder ich rühre halt fleißig die Werbetrommel dafür, ne? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding gekauft wird und irgendwann auch gehypt wird, schon relativ groß.
Ja.
Also ich habe jetzt das Projekt in Angriff genommen, das mal auszutesten, ob das funktioniert und wie weit man da gehen kann. Und haben wir da auch Gedanken dazu gemacht.
Ja.
Was funktionieren kann. Idealerweise hat man so eine Art Kollektion, sag ich mal, mit einem bestimmten Thema. Mhm. Ja, irgendwie. Mit verschiedenen Bildern, die aber alle zu einer Kollektion gehören. Mhm. Wie eben auch in der analogen Kunst.
Wenn ja, klar.
Wenn das Bild irgendwie was Besonderes hat und mehrere Bilder zu der Kollektion gehören, dann werden die irgendwann alle für einen guten Preis verkauft, wenn man an die richtigen Leute kommt. Mhm. Aber dazu muss es halt einen Sinn haben und als Kollektion irgendwie zusammenhängen. Mhm. Wobei Macht es jetzt im digitalen Kunstmarkt so viel sinnlosen Käse gibt, der da gekauft wird. Na gut, auf der anderen Seite, ja. Im analogen Kunstmarkt mache ich 3 Striche auf eine Leinwand und kriege 8.000 Euro dafür.
Na, das stimmt.
Gibt's ja auch schon.
Oder du machst halt gar nichts, weil der Künstler vorbezahlt worden ist.
Oder ja.
Das hat doch auch ein Künstler gemacht, glaube ich. Ich glaube, der hat nur eine weiße Leinwand oder so.
Oder ich baue einen Schredder in Bilderrahmen ein.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja,
Banksy war das.
Banksy?
Banksy heißt der, ja. Mit ja. Y.
Ja, da ging es ja um die Aussage, dass über was Kunst ist und Besitz und all so ein Kram, ne? Aber da will ich gar nicht erst anfangen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ist immer ganz gut beim Podcast.
Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie gesagt, habe mir Gedanken gemacht, habe jetzt meine Kollektion oder meinen Anfang meiner Bilderreihe oder Bilderserie mal durchgeshootet heute. Mhm. Und habe natürlich mehr Bilder gemacht, wie ich eigentlich für die NFT brauche, um dann damit die Werbetrommel zu rühren, was übrigens ultra gut in Discord funktioniert, weil da gibt es extra Channels, um NFTs vorzustellen. Da sind dann die ganzen Creator und Künstler und Investoren und so, die sind dann da alle in der Discord, in einem Discord-Channel drin und da kann man sich dann vorstellen, ich bin der, ich mach das, das ist der Sinn dahinter, das will ich damit aussagen. Kauft meinen Scheiß.
Kauft meinen Scheiß, braucht Geld.
Ja, genauso auf Twitter gibt es extra, also ist ganz viel mit NFTs unterwegs. Und tatsächlich auch, wenn du mal bei Instagram,
ja.
NFT eingibst. Gibt es da auch ganz viele NFT-Künstler und auch Channels, die praktisch die NFTs featuren. Auf Instagram ist mit NFT ziemlich viel los.
Okay, macht natürlich Sinn. Irgendwie,
und ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich mir noch ein Insta-Profil mache mit meinen NFT-Bildern. Wo dann einfach nur die Kollektion gepostet wird. Mhm. Und dann gibt es eben limitiert von den Bildern, die NFT waren, ein Stück, fertig. Nennt sich dann Pink Bunny Number One oder Blue Bunny Number One. Wenn ich ein zweites in Blau mache, mit einem anderen Motiv, Blue Bunny Number Two. Zum Beispiel. Also ihr habt es gehört, es geht um bunte Hasen.
Ja, Instagram lädt bei mir fürchterlich lang.
Und ich sag mal, die NFTs zu erstellen und zum Verkauf anzubieten, ist relativ, was heißt relativ, ist eigentlich risikofrei. Mhm. Ich kann die NFTs auf verschiedenen Blockchains erstellen. Also Blockchain ist das, wo praktisch die Kryptowährung entschlüsselt wird, ja.
Ja.
Dazu, also ihr müsst mal sich jetzt ein Video angucken, wie Kryptowährung funktioniert. Das zu erklären, das sprengt jetzt hier einen Rahmen, denke ich mal. Dann
braucht man wieder eine extra Sendung.
Aber ja. Im Prinzip werden alle Transaktionen, die mit Kryptowährung gemacht werden, in Blöcke verpackt und verschlüsselt. Und um die zu legitimieren, müssen sie wieder entschlüsselt werden. Mhm. Und die werden eben auf der Blockchain, wo die ganzen Blöcke aneinandergereiht sind, entschlüsselt. Und auf genau der Blockchain wird auch der NFT praktisch geprägt. Mhm. Und da habe ich die Möglichkeit, es auf der Ethereum-Blockchain prägen zu lassen. Mhm. Hat den Vorteil, dass die eben beliebter und bekannter ist und da die Sachen meistens auch eben mehr wert sind. Hat aber den Nachteil, dass da Kosten entstehen. Sogenannte Gas-Fee nennt sich das.
Gas-Fees, okay, ja.
Genau, die Verschlüsselung und Entschlüsselung auf der Blockchain funktioniert dezentral. Das heißt, ich kann jetzt meinen Rechner hinstellen und kann sagen, okay, du machst jetzt Kryptowährungsentschlüsselung. Und dafür will ich ja dann aber, für das, dass ich meine Rechenleistung zur Verfügung stelle, will ich ja auch Geld haben. Also ich kann meine Rechenleistung der Blockchain zur Verfügung stellen und kriege dafür dann eben Euros, gut geschrieben. Jedes Mal, wenn ich ein NFT oder so einen Block entschlüsselt habe. Mhm. Und das finanziert sich eben durch die Prägegebühren zum Beispiel für NFTs.
Okay. Mhm.
Und da ist eben auch wie am Gasmarkt oder Benzinmarkt Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Wenn jetzt gerade ganz viele Transaktionen auf der Blockchain unterwegs sind und es sind aber nur wenige da, die das entkrypten, sind die Gaskosten eben teurer. Und wenn eben wenig los ist auf der Blockchain und es sind gerade viele da zum Entkrypten, sind die Gaskosten eben billiger.
Ich verstehe.
Und dann gibt es allerdings noch die, also ich könnte es jetzt auch auf der Polygon-Blockchain erstellen. Ja, da kostet es mich kein Gas-Fee. Aber die ist eben nicht so beliebt und auch nicht so gehypt wie die Ethereum-Blockchain. Das heißt, die Chancen, das da zu verkaufen, sind höher. Ich müsste aber halt in Vorleistung gehen fürs Prägen von dem NFT. Mhm. Und es hat jetzt, je nachdem, wann ich es versucht habe, also ich habe mal testhalber das angestoßen, habe es dann aber nicht abgeschlossen, weil das ja nicht die endgültigen Bilder waren bis jetzt, die ich haben wollte, ist zwischen 120 und 180 Euro geschwankt.
Oh ja.
An Prägekosten.
Alter.
Mit Polygon war es eben 0 Euro. Da habe ich tatsächlich auch schon 3 Stück erstellt. Meine Pilze im Wald.
Oha.
Es gibt aber auch.
Das ist ganz schön teuer, ne? Für so ein Bild.
Ja. Es gibt aber auch andere. Also, das war jetzt auf so einem. Auf OpenSea nennt sich der. Das ist so ein NFT-Markt praktisch, ne? OpenSea. Und es gibt noch andere Marktplätze. Da kann ich sagen, okay, das Bild wird ein NFT, sobald es gekauft wird. Der Käufer trägt aber die Prägekosten.
Okay, verstehe.
Was aber eventuell halt auch den Käufer dann abschreckt, die Prägekosten zu tragen. Auf der anderen Seite, ich gehe halt das Risiko ein, zahle die 180 Euro Prägekosten, stelle das ein. Im Idealfall verkaufe ich das Bild für einen Haufen Geld. Im Zweifelsfall eben gehe ich 0 auf 0 raus und im schlechtesten Fall habe ich halt 180 Euro investiert, aber ich habe schon mehr Geld für größeren Schwachsinn ausgegeben.
Ja, ne? Ja, es ist halt unmöglich zu sehen, wie sich sowas entwickelt, ne?
Ja, das ist genau, wenn ich jetzt in eine Galerie will mit meinen Bildern für eine Ausstellung, dann zahle ich der Galerie Betrag X dafür, dass die Bilder ausgestellt werden. Im Idealfall verkaufe ich ein Bild für teuer Geld, kriege mein Invest wieder rein. Im schlechtesten Fall hängen die Bilder da, kein Schwein will sie haben, ich nehme sie wieder zurück und habe halt Geld gezahlt, dass die Bilder da hängen. Ne? Also es ist im Prinzip 1:1 übertragen ins Digitale. Nur, dass ich hier eben im Digitalen eine größere Reichweite habe, weil ich den NFT weltweit anbieten kann. Und der dann, also die Galerie, in der der NFT hängt, sage ich mal, ist weltweit zugänglich.
Ja, das ist ja ein viel größerer Markt.
Bei
ja,
Sotheby's muss ich halt nach London fliegen, um da reinzugehen.
War das nicht New York oder so?
Oder New York, was? Also muss ich in die Stadt, in der Sotheby's sich befindet. Genau, und also ich kann es jetzt dann entweder einstellen und einfach dumm warten, oder ich kann es einstellen und kann Werbung machen. Und im Idealfall verkaufe ich es dann. Und also mein Plan ist, ich mache jetzt noch, also von meiner Serie mache ich eins zwar mit Polygon, eins auf der Ethereum-Blockchain vorbezahlt und eins, das der Käufer zahlt. Und dann gucke ich mal, was denn besser läuft.
Ja, okay, ja, du probierst aus.
Genau. Und im Zweifel habe ich halt 180 Euro oder 200 oder 120 oder je nachdem, wie halt die Gas-Fee gerade ist, in den Sand gesetzt. Aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, mit seinen Bildern Geld zu verdienen.
Auch eine, ja.
Genau. Was man aber dazu sagen muss, ja, wenn ihr Modelbilder nehmt, dann solltet ihr vorher mit dem Model ein Release machen, wo drin steht, dass das in Ordnung ist, wenn ihr die Bilder verkauft, ne? Weil ich kann jetzt nicht jedes x-beliebige Bild nehmen und verkaufen. Mhm. Das ist ja nicht Sinn von TFP.
Nee, das stimmt. Musst du den Vertrag damit einreichen?
Nee.
Ah, okay, also da wird nicht nachgefragt.
Da wird nicht nachgefragt.
Okay, verstehe. Das ist dann, du redest jetzt auch von der eigentlichen rechtlichen Absicherung.
Genau, genau. Mhm. Also wenn ihr Bilder verkaufen wollt mit Models drauf, schreibt es in euren Model-Release rein, klärt es mit dem Model ab. Also wie wenn ihr es halt irgendwie als Druck verkaufen wollt, ne? Muss ja auch vorher abgeklärt sein.
Ja, ja.
Nur weil es digital ist, heißt das nicht, dass wir im rechtsfreien Raum uns bewegen.
Ja, er ist auf jeden Fall grau, aber in dem Fall nicht. Bei Fotos ist das ja schon sehr gut gelöst alles. Ja. Oder eindeutig.
Ja, ja, ich frage mich tatsächlich immer wieder, warum kauft man sich ein digitales Bild? Man kann es ja runterladen, überall, aber also ich versteh nicht, warum der Markt funktioniert, ja, aber er funktioniert. Mhm. Gut, ich verstehe nicht, warum man sich eine Mona Lisa kauft. Aber egal.
Kann man die überhaupt kaufen? Ich glaube, manche Bilder kannst du gar nicht kaufen, oder?
Nee, die kannst du nur im Museum angucken. Aber so ein Banksy-Gemälde mit Schredder, ne? Warum kaufe ich mir das für ein paar tausend Euro? Das verstehe ich nicht.
Also wenn du das ist ja dann meistens nur Geldwäsche.
Ja, aber es geht halt einfach ums Besitzen. Manche wollen einfach irgendein Original besitzen, fertig.
Ja, es gibt einen Kunst, also sie haben dann in der Doku haben sie dann über einen Kunsthändler bzw. Sammler geredet, der kauft, wenn von irgendeinem Künstler, ich habe die Namen jetzt echt nicht mehr behalten, aber wenn von dem genannten Künstler halt ein Bild ist, geht der immer auf die Auktion und bezahlt alles, egal was es ist. Mhm. Denn sein Ziel ist es, alle Bilder von dem zu haben. Denn die Sammlung, wenn du eine komplette Sammlung hast, explodiert der Wert. Mhm. So, deswegen, was du auch gesagt hast, wenn du halt so eine Kollektion hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10 Bilder rausschmeißt, die dann zusammen eine Kollektion bilden, dann sind sie zusammen mehr wert, als wenn du jetzt ich habe nur 3 Bilder davon oder so.
Genau.
Ja, und der hat halt für jedes Bild halt immer viel ausgegeben oder gibt es immer aus, und weil er damit rechnet, dass wenn er alle hat, dann der Preis explodiert. Weil er sie halt alle hat, so. Aber ja, es ist halt auch wie, das ist ja das beste Beispiel, sind ja Sammelkarten. Es gibt ja von Magic, da gibt es ja die großen 9 oder Big 9, wie auch immer die heißen. Da kostet die Dark, oh Gott, wie heißt die, Dark Lotus? Ich glaube, die ist Dark Lotus. Die kannst du halt für Tausende von Euros verkaufen.
Magic-Karten hatte ich früher ganz viele. Ja, tatsächlich. Haben wir im Freibad immer Magic-Karten gezockt.
Oh Gott, im Freibad, Alter.
Im Freibad, ja. Dann sind wir da auf der Liegewiese und haben Magic-Karten gezockt.
Black Lotus heißt er.
Black. Schon so ein bisschen nerdy.
Ja, pass auf. Es gibt ja, du kennst auch Bares für Rares, kennst du das?
Ja, klar.
So, das gibt es natürlich auch in Amerika. Und da geht halt eine hin mit der Magic-Sammlung ihres Mannes. Mhm. Weil der hat gesagt, ja, nee, verkauf halt einfach. Und ich glaube, der wusste aber schon, was da für ein Preis ist. So. Und sie geht hin und der Typ, der ihr das versucht zu erklären, ist halt ausgerastet. Also du hast da die neun teuersten Karten, die es also auf der Welt gibt. Von allen Sammelkartenspielen sind das die Top 9. So, und er hatte alle mehrfach in einem Ordner fast wie neu. Das ist Das siehst du, wenn du Glück hast in deinem Leben überhaupt. Also das siehst du eigentlich nicht, aber wenn du, das ist halt eine Sammlung, die ist unbeschreibbar so. Und er erzählt dir halt auch mit dieser Euphorie, weil er ja selber gerade Zeuge dieses Ereignisses ist, was halt super nerdig ist, ne? Also wenn du Sammler bist, dann kennst du das. Also wenn du dich ein bisschen so auskennst.
Ja,
so.
Ja.
Und wie sie ihn angeguckt hat, diese pure Skepsis. Ey, du lachst dich kaputt. Weil sie hat ihm nicht geglaubt. Sie hat gesagt, hä, es ist doch nur Pappe. Weil es ist ja nur Pappe. So, aber der Mensch gibt dem halt so viel Wert. Ich meine, Geld ist ja auch nur eine Erfindung.
Es ist auch nur Papier.
Das hat ja nicht mal. Es sind Zahlen auf dem Konto. Wenn ich einen Hacker habe, kann der mir eine Null auf dem Konto hacken und dann bin ich reicher. So. Aber ich fand einfach ihre Mimik, dieses unglaubwürdige Gesicht von ihr war einfach Weltklasse. Ich habe mich kaputt gelacht. Und er hat gesagt, ja, die eine Seite hier schon sind, weiß was ich, 150.000 oder so. Und der hatte halt den ganzen Ordner mit halt der Beta-Karten heißen die. Mhm. Und wir sind ja noch dieses Alter, wir haben das ja noch mitgemacht. So, wir kennen diese Karten von
ich
damals.
Ich hätte die nicht wegschmeißen sollen.
In 1000 Jahren nicht. Und weißt du ja nicht. So.
Ja, ne?
Das ist wie bei den Ü-Eiern. Die Ü-Eier-Figuren sind weniger wert als die Papiere, die sie damals hatten.
Echt?
Weil das Papier hat ja jeder weggeschmissen. Verstehst du? Jeder dachte, ja, die Figuren sind voll wertvoll, aber wenn du so eine, Sammlung an Papieren hast, wo die ganzen Figuren drauf sind, die sind eher noch wertvoll.
Und wenn du die Figuren mit Papier hast?
Dann bist du Gott. Ja, nee, dann hast du halt, kannst du halt echt gut verkaufen.
Noch original verpackt am besten, mit Schokolade drum.
Ja, das ist schwierig. Da bräuchtest du ja immer ein Röntgengerät, Alter.
Sag mal, ist so eine Nonne?
Was?
Dann ist so eine Nonne dann eigentlich mehr wert wie eine normale Frau, weil die ist ja auch ungeöffnet.
Ja.
Oh, ja. Das geht jetzt wieder ganz tief.
Oh. Ja, das ist unser Niveau halt, ne?
Jetzt kriegen wir Hass-E-Mails von Katholiken.
Das tangiere ich mich da, nicht.
Damit kann ich leben.
Ja, kann ich auch. können wir alle Hass-E-Mails schreiben.
Ja, auf jeden Fall das Projekt. Bin mal gespannt, wie es läuft. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ja, es ist halt ein Jahresprojekt, ne? Du weißt nicht, was kommt und
Ja, du, also im Idealfall stelle ich die heute ein und in einer Woche sind die weg, ne? Und dann.
Oder die sind gleich sofort weg.
Oder sind gleich sofort weg.
Ja.
Also ich kann die sowohl zum Festpreis als auch zum Bieten einstellen, das geht ja alles.
Ach, verrückt. Das ist ja verrückt.
Aber zum Bieten geht's nur auf der Ethereum-Chain und auf Polygon kann ich nicht zum Bieten. Das geht nicht.
Ah, okay.
Ja, ja.
Ja, da wünsche ich dir mal viel Erfolg, ne, würde ich sagen.
Also wen das interessiert, wie das genau funktioniert und was man da machen muss, um das zu machen, da gibt's ganz tolle Videos auf dem Erklärfilm-Video-Portal im Internet.
Das rote mit dem weißen Dreieck.
Ja, mit dem weißen Play-Button. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Ich finde auch gut, dass Katja da mitmacht.
Mhm. Mhm.
Ich habe auch noch zwei, drei andere, die, also wenn es funktioniert, habe ich genug Models, die da mitmachen wollen und tun. Und ansonsten habe ich halt einfach so eine Kollektion an tollen Bildern mit Hasen.
Das stimmt. Aber die postest du die dann trotzdem jetzt ganz normal auf Instagram?
Ja, genau. Das ist so der Plan.
Hallo?
Ja, ich bin noch da.
Wir haben Sascha verloren.
Nee, ich bin noch da. Hallo?
Ja, dann sage ich an dieser Stelle, sage ich halt einfach mal. Ja, ich höre dich nicht, Sascha.
Wie, du hörst mich nicht.
Hast du dein Mikrofon wieder ausgemacht?
Nee, mein Mikrofon ist an. Also wir hören uns nicht, aber wir können uns lesen.
Lange Schweigen.
Ja.
Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle auch und erinnere noch gerne daran, dass wir eine Challenge haben, die da heißt Gefroren.
Genau, dann sage ich auch Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.